Heute Morgen heißt das Thema, was wir Jesus wirklich bedeuten. Vor einiger Zeit bin ich wieder an ihr vorbeigelaufen, an meiner alten Gitarre. Sie stand da in der Ecke rum. Ich habe 3 Stück zu Hause und das ist meine alte Gitarre gewesen, an der ich vorbeilief. Die hat schon sehr viele Kerben und Schrammen und ist auch nicht mehr ganz heil. Ich habe sie schon ein paar Mal repariert und ich habe gedacht, also eigentlich muss das Ding jetzt mal weg. Das muss weg. Das steht nur im Weg rum. Ich habe ja noch 2 andere und jedes Mal wieder, wenn ich an diesen Punkt komme, dann merke ich, ich kann sie einfach nicht wegschmeißen. Es ist einfach unmöglich. Mit dieser Gitarre, ich meine, darauf habe ich das Gitarrespielen gelernt und da verbinden sich so viele Geschichten mit und so viele Lieder, die man darauf gesungen hat. Ganze Lebensabschnitte wurden von so einem Instrument begleitet und jedes Mal wieder schaue ich sie liebevoll an und sage, du bleibst noch ein bisschen. Für mich stellt sich dann die Frage in so einem Moment, woran ermisst sich der Wert eines Instruments eigentlich? Also im Grunde genommen ist der Holzwert meiner alten Gitarre nicht mehr besonders hoch. Es gibt so viele Gitarren auf der Welt und trotzdem ist sie mir wertvoll. Und ich habe dann festgestellt, dass das natürlich in der Welt noch häufiger der Fall ist. Ich stelle euch jetzt mal die 5 teuersten Gitarren der Weltgeschichte vor, die wahrscheinlich einen Materialwert von nicht über 600 Euro haben. Wir fangen mal an, und zwar mit Eric Claptons Black Fender. Für fast 1 Million Dollar ist das Ding schon vor vielen Jahren verkauft worden. Auf Nummer 4 der Charts Bob Marleys Washburn 22 Hawk, 1,2 Millionen US-Dollar. Auf dem 3. Platz Jimi Hendrix, 68er Fender Stratocaster, 2 Millionen US-Dollar. Auf dem 2. Rang die Reach Out to Asia, das ist eine Gitarre, auf der sehr, sehr viele Stars unterschrieben haben, Mick Jagger, Keith Richards, ihr seht sie ja alle, für 2,7 Millionen US-Dollar für einen guten Zweck versteigert. Und jetzt kommt der absolute Knüller, ist durch die Medien gegangen, Kurt Cobain, der Sänger von Nirvana, seine Martin D18E Akustikgitarre am 20. Juni 2020 für 6 Millionen US-Dollar. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was ist denn, wenn aus mir jetzt noch ein Weltstar werden würde und ich habe meine Gitarre weggegeben? Also die Gitarre, die würde ja Millionen erbringen. Ist das nicht erstaunlich? Also die Gitarren, die wir hier gesehen haben, die haben ihren Wert ja nicht aus dem Materialwert, sondern aus 3 Faktoren. Faktor 1, wer hat diese Gitarre gespielt? Wer hat sie signiert? Welche Unterschrift ist unter der Gitarre? 2. Faktor, welche Geschichte verbindet sich mit der Gitarre? Zum Beispiel bei Kurt Cobain, die Geschichte eines traurigen, gut aussehenden, sehr begabten Weltstars, der sich das Leben genommen hat. Und das 3. Faktor, zu welchem Anlass wurde die Gitarre versteigert? Sehr häufig natürlich zu bekannten Anlässen, wofür Menschen in Not gesammelt wurden. Aber nichts von diesen Kriterien hat mit dem Materialwert, mit dem Zustand zu tun. Und das ist der Punkt, wo mir klar wurde, wenn Eric Clapton meine Gitarre spielen würde, dann würde die in dem Moment im Wert steigen. Und wenn er auch noch seine Unterschrift darunter setzen würde, ja umso mehr. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil auch ein altes Instrument, wenn Eric Clapton es spielt, würden alle hinhören. Es kommt ja auf den Spieler an. Und nun kommt das, was für uns heute so wichtig ist, auch in dem Text, den wir gleich lesen. Unser ideeller Wert, der ist unfassbar hoch für Jesus. Er ist ein Schöpfer, er ist der Meister, er hat das Instrument gebaut. Er hat den höchsten Preis bezahlt, den man nur zahlen kann, hat sein Leben für dich gegeben und er möchte auf uns spielen. Und es ist nicht wichtig, wie hoch dein Materialwert ist. Uns ist das wahnsinnig wichtig, ob wir gut aussehen, ob wir gesund sind, ob wir Fähigkeiten und Begabungen haben. Aber für den Meister ist das nicht wichtig, egal wie beschädigt du bist, ob du schief klingst, ob du ein Loch im Resonanzkörper hast wie meine alte Gitarre. Oder ob dein Tonkopf defekt ist, ob du Kerben hast. Kerben können so eine Gitarre sogar wertvoller machen, wenn die Kerbe von Eric Clapton stammt. Und wenn unsere Wunden im Leben mit unserem Lebensweg, mit dem Glauben zu tun haben, mit Jesus zu tun haben, dann wird unser Leben dadurch noch wertvoller. Sein Licht scheint durch diese Narben noch viel lebendiger hindurch. Und jetzt sind wir bei unserem Thema heute. Jesus war auf dem Weg zum Kreuz, auf dem Passionsweg. Und ich hatte mir vorgenommen, so 3 Stationen in der Vorosterzeit mit euch zu besprechen. Vor 2 Wochen haben wir uns diese sehr harten Gespräche mit den 3 Jüngern angehört, die in der Nachfolge Schwierigkeiten hatten. Und da hat Jesus ordentlich draufgehauen. Da mussten wir erstmal mit umgehen. Und jetzt heute erleben wir Jesus von einer anderen Seite. Sondern das Gespräch, was wir jetzt lesen, das ist geprägt davon, dass Jesus seinen Jüngern sagen möchte, wer sie für ihn sind. Nämlich seine Freunde. Und das lesen wir jetzt. Johannes 15, die Verse 11 bis 16. Ich sage euch das, sagt Jesus, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch unter euch, einander genau so zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt und was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. 5 Aspekte in diesem wunderbaren Text heute Morgen, der ist so reich, die Schätze kann man gar nicht alle heben, aber 5 Aspekte, die mir nochmal neu wichtig geworden sind. Der erste Aspekt, wir erfahren hier etwas über das Geschenk der Freundschaft. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder auf unserem Weg mit Jesus uns daran erinnern. Jesus sagt hier, ihr seid meine Freunde. Ihr seid nicht meine Diener, meine Sklaven, sondern meine Freunde. Tim Keller hat ein ganzes Buch zu dieser Thematik geschrieben. Er hat es die Theologie der Freundschaft zu Gott genannt. Und er schreibt Geschichten von Freundschaften, die berühren uns. Warum? Weil wir dazu bestimmt waren, Freundschaften zu leben. Wir wurden dafür geschaffen. Freundschaft ist ein dickes Seil, schreibt er, das sich von der ersten zur letzten Seite durch die Bibel zieht. Die Bibel ist ein kosmischer Akt von Freundschaft. Was meint Timothy Keller damit? Wir müssen nur ins Johannesevangelium gucken. Das ganze Johannesevangelium thematisiert diese Freundschaft Gottes zu uns Menschen. Er kam als ein Freund zu uns. Er erniedrigte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an. Er wollte auf Augenhöhe mit uns Gemeinschaft haben. Nicht von oben herab. Das war alles wertschätzend, was er an Beziehungen hier aufbaute. Das ganze Johannesevangelium atmet diesen Geist der Freundschaft. Und Johannes, der schreibt, das ist ja der Jünger, den Jesus lieb hatte. Also das ist der Jünger, der das besonders genoss, diese Nähe zu Jesus, dieses Umarmtwerden von Jesus. Da wurden tiefe Freundschaften aufgebaut. Und das hat mich nochmal so daran erinnert, wie das auch in meinem Leben also eine große Rolle gespielt hat, als ich entdeckt habe, dass Jesus mein Freund ist. Ich wusste von klein auf, dass Jesus der Herr ist, dass Gott der Herr ist, das wusste ich. Das hat mir meine Eltern schon gesagt. Und ich wusste, dass ich ihn ernst nehmen muss, dass er auch der Richter ist der Welt und dass ich am Ende Rechenschaft in meinem Leben ablegen muss vor ihm. Das war mir alles klar. Und dann aber irgendwann in so einer Predigt, als ich das erste Mal mitdachte, da wurde mir klar, Jesus ist mein Freund. Er kennt mich. Der liebt mich, der wertschätzt mich. Das ist auf Augenhöhe. Der schaut nicht auf mich herab, sondern der möchte mein Leben lang an meiner Seite mit mir gehen. Und er hat alles für mich getan. Und das war für mich eine unglaubliche Inspiration. Mein ganzes Glaubensleben hat sich verändert. Vom Dasitzen kam Bewegung in mein Glaubensleben. Spaziergänge mit Gott, manchmal stundenlang, mit ihm über alles reden. Die Anbetung bekam eine ganz andere Bedeutung in meinem Leben, weil ich plötzlich die an meinen Freund Jesus richtete. Das ist eine so wichtige Erfahrung, dass wir kapieren, dass Jesus unser Freund ist. Gott und Adam im Garten, das ist eigentlich schon alles da. Warum tat Gott das? Was hatte Gott davon, mit diesem Adam, mit diesem begrenzten, einfachen Mann stundenlang im Garten umherzugehen und sich zu unterhalten? Aus Gottes Sicht würde man sagen, wahrscheinlich nicht viel. Da kam nicht über viel Überraschendes. Gott hatte ein tiefes Interesse daran, seine Schöpfung, seinen Freund Adam kennenzulernen. Und zwar nicht von oben herab. Nicht als der schon alles weiß, sondern der selbst überrascht wird von dem, was Adam dachte. Adam sagte Dinge, die Gott überraschten. Könnt ihr euch das vorstellen? Auf eine Art. Vielleicht wusste er schon, was kommt. Aber die Art, wie es gesagt wird, das überrascht Gott. Gott ist ein Beziehungswesen. Und er hat uns so geschaffen, dass wir eigenständig Entscheidungen treffen können. Das ist ein unglaubliches Geheimnis. Und ich möchte das Gleiche mal sagen, das gibt es in keiner anderen Religion. In keiner. Das ist was spezifisch Christliches. Das Christentum hat manches Spezifische, zum Beispiel die Gnade und die Nächstenliebe. Das sind alles Dinge, die findest du nirgendwo anders. Aber das hier wird oft vergessen. Die Freundschaft Gottes, die Augenhöhe, dass Gott sich herabneigt zu dir, dass er mit dir persönlich zu tun haben will. Und jetzt haben wir gleich ein erstes Problem, das können wir nicht recht glauben. Könnt ihr das glauben? Wie ein Freund Gottes, ist das nicht ein bisschen too much, würden wir sagen, ist das wirklich so? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich dieser Titel Freund Gottes in der Kirchengeschichte nicht durchgesetzt hat. Also die Gemeinde hat sich später viele Namen gegeben, der Weg oder die Kinder Gottes, aber zu Freund Gottes, Freunde Gottes hatte die Gemeinde nicht recht den Mut. Sie wusste, das könnte missverstanden werden. Wir hätten alles recht, die Gemeinde, uns als Gemeinde, die Freunde Gottes zu nennen. Jesus hat uns so genannt. Aber das ist eben unser Problem. Das können wir nicht recht glauben. Der religiöse Mensch in uns kann das nicht glauben. Der religiöse Mensch, der sagt, ein Bürger des Reiches Gottes, das kann ich sein. Ein Diener Gottes, das passt. Sogar ein Soldat Christi. Mit diesem Bild können wir was anfangen. Sogar ein Kind Gottes, das geht für uns noch irgendwie durch. Dann ist er der Papa und steht weit über uns. Aber ein Freund Gottes? Freundschaft, das ist Augenhöhe. Beruht auf gegenseitigem Respekt. Beruht sogar auf Geben und Nehmen. Haben wir Gott was zu geben? Dann schaut mal auf das Leben von Jesus. Er brauchte Freundschaft und Trost für uns von seinen Freunden. Er hat das Boot von Petrus verwendet, um zu predigen. Ich könnte euch so viele Beispiele nennen, wo Jesus bewusst sich in eine Freundschaft, in eine Abhängigkeit gebracht hat, eine positive Abhängigkeit zu uns, die wir seine Jünger sind. Warum hätte er das gebraucht? Natürlich nicht. Er wollte das, weil er bei uns sein wollte, weil er bei uns wohnen wollte, weil er mit uns leben wollte. Und das ist das große Geheimnis der Freundschaft in der Bibel, eine unfassbare Tatsache. Im ganzen Alten Testament durften nur zwei Leute sich Freunde Gottes nennen. Das waren Mose und, wer weiß es? Abraham. Dankeschön. Mose und Abraham. Zwei Leute, die diesen Titel trugen. Und was macht Jesus jetzt? Er sagt, es tut mir einfach herzlich leid, aber diese Titel Diener Gottes und Knechte Gottes, das reicht nicht mehr. Ich nenne euch Freunde Gottes. Nehmt ihr das mal so? Weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns selber richtig definieren vor Gott, dass wir wissen, wer wir sind. Wir sind kaum keine Nummer gezogen, als wir Christen wurden, sondern wir sind zur Freundschaft erwählt worden mit Gott. Aber das ist eben eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir sind an der Stelle religiöser, als wir glauben. Religion reduziert unsere Beziehung zu Gott auf einen perfekten Deal. Wir sagen, ich gebe dir vielleicht Geld oder den Sonntag und du gibst mir dann den Segen. Das ist der Deal, ansonsten wollen wir mit Gott oft nicht mehr allzu viel zu tun haben. Das reicht uns. Das ist der religiöse Mensch in uns. Religion reduziert uns zu Fremden. Das ist das Problem. Das ist Adam, der Gott einen Schriftsatz zukommen lässt. Das hätte ich gerne und das gebe ich dir dafür. Und deswegen ist es so wichtig, dass du Qualitätszeit mit Jesus hast, dass du an dieser Freundschaft mit ihm arbeitest. Da geht es nicht um irgendwelche Spenden und auch noch nicht mal um deine Dienste, um deinen Fleiß. Da geht es auch noch nicht mal zuerst um deinen Gehorsam. Es geht darum, dass du mit ihm Zeit verbringst. So, jetzt aber schnell zum zweiten Punkt. Der erste war schon so wichtig. Der zweite, das hat mich so neu herausgefordert. Wir erfahren etwas über die Kraft der Freundschaft. Also Jesus ist auf dem Weg zur Passion. Ihr könnt euch vorstellen, die Jünger waren in ernster Stimmung. Jesus auch. Die Freude war nicht immer so spürbar. Die war nicht immer so da. Und jetzt ist es einem, als würde Jesus anhalten und er würde sagen, Leute, diese Freundschaft, die soll euch Freude in eurem Leben schenken. Darum geht's. Diese Liebe und Freundschaft, die ich euch gebe und die ich gestiftet habe unter euch, die soll euer Leben reich machen, bereichern. Ihr sollt fröhliche Leute sein, die gesegnet sind mit Freude. Und dann hat Jesus sich erinnert, vielleicht an viele Dinge, die sie zusammen erlebt haben, wo die Freude bei ihnen war. Und bei Jesus gab es auch was zu lachen, da bin ich mir ganz sicher. Die haben einfach Zeit miteinander verbracht. Und ich finde, das ist ein toller Impuls für uns. Es kann eine solche Kraft aus einer Freundschaft erwachsen. Aus der Freundschaft mit Jesus und der Freundschaft auch mit Menschen. Das brauchen wir. Das ist wichtig. Gemeinsames Lachen, das verändert sehr, sehr viel. Das gibt enorme Kraft. Und manchmal sehen wir uns direkt danach, eine solche intensive Freundschaft zu erfahren, weil wir spüren, das brauchen wir, um wieder Freude zu empfinden im Leben. Ich bin vor ein paar Jahren mal Weihnachten nach Hause gefahren, anstrengende Zeit, natürlich Weihnachtszeit für Pastoren immer ein bisschen herausfordernde Challenge. Da war ich müde und kaputt und da habe ich mir zu Hause gewünscht, dass wir, wenn wir in die Familie kommen, dass wir richtig Gemeinschaft haben. Zusammen lachen, aber auch Sorgen teilen. Also, dass ich auftanken kann zu Hause. Und ich weiß noch, da konnte ja meine Familie gar nicht so für, das spielte ja auch sich in mir ab. Ich weiß noch, dass ich mir so viel erhofft hatte und dann war zwar alles lustig und nett, aber kein Tiefgang. Er kam auf kein Gespräch, es blieb alles an der Oberflächlichkeit. Und in diesem Zusammenhang wird mir aber jetzt klar, so geht's ja Gott oft mit uns. Wir sitzen hier am Sonntagmorgen und es bleibt vielleicht an so einer Oberflächlichkeit bei allem, was wir mit Gott machen. Da geht's nicht richtig in die Tiefe, aber das wünscht er sich. Er möchte, dass du in seiner Nähe auftankst und dann will er dir Freude schenken. Also das ist was Gott sich immer wünscht. Komm eine Ebene tiefer mit mir. Bleib nicht auf dieser oberflächlichen Geschichte stehen, sondern geh Schritte im Glauben. Geh eine Ebene tiefer. Weil, wenn du das machst, bekommst du Freude. Wenn die Freude im Glauben weg ist, ist meine Erfahrung, vielleicht könnt ihr das bestätigen in eurem Glauben. Wenn die Freude weg ist, liegt es meistens daran, dass vorher die Intimität mit Gott flöten gegangen ist. Das hängt nämlich ganz eng zusammen. Wenn du nicht wirklich mit Gott Zeit verbringst, wenn du Distanz hast zu ihm, geht die Freude flöten. Obwohl du nach vorne hin alles weitermachst. Liest die Bibel, sprichst deine Gebete. Aber wenn du nicht wirklich ihn meinst, wenn da keine Freundschaft ist, wenn da keine Kraft drin ist, dann kommt keine Freude dabei raus. Jonathan Edwards, der hat das mal gesagt. Er hat gesagt, Freundschaft wird nicht allein durch das Gespräch genährt, aber die Freude kommt durch das Gespräch. Das heißt, du kannst jemandes Freund sein, ohne dich mit ihm lang und breit zu unterhalten. Kannst du. Das ist ein Ist-Zustand. Aber die Freude kommt nur daraus, wenn du mit ihm Zeit verbringst. Da liegt der Unterschied. Es kann uns Freude verloren gehen. Das wisst ihr alle. Und wenn das passiert, dann müssen wir wieder zurück zur echten Gemeinschaft. Sorgen teilen, auch die Schwächen teilen. Und was für Gott gilt, gilt übrigens auch für die Gemeinde. Wir können Gemeinschaft nicht mal ebenso inzwischen zwei Termine in unseren Terminkalender packen. Wir brauchen Zeit für echte Gemeinschaft. Und wenn wir uns Zeit nehmen, müssen wir bereit sein, von unseren Schwächen zu erzählen. Von unseren Sorgen zu erzählen. Wir müssen bereit sein, etwas zu investieren. Uns verletzlich machen. Das hat Jesus sein ganzes Leben getan. Nur dann bekommen wir das Geschenk der Freundschaft, nämlich die Freude. Und jetzt frage ich euch mal, es gibt so tolle Freundschaftsgeschichten, ne, im Alten und Neuen Testament. David und Jonathan, Ruth und Noemi. Wir lesen diese Geschichten, aber sind wir Christen immer wirklich dafür bekannt, dass wir gute Freunde sind? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich erlebe wunderbare Freundschaften, auch in Gemeinden. Gott sei Dank haben wir die hier auch. Aber es gibt auch die andere Seite. Da ist das mehr eine Dienstgemeinschaft. Manchmal ist das auch ziemlich gesetzlich. Da geht es auch mehr ums Recht haben. Manchmal sind die Erwartungen auch sehr hoch an sich. Gegenseitiges Aussaugen kann das manchmal regelrecht sein. Da sind so viele Leute, die wollen alle unbedingt Freundschaft haben, aber sie wollen nur nehmen. Wie zwei Staubsauger aufeinandertreffen. So ist das dann. Es ist wichtig, dass wir gute Freundschaften haben. Das ist wichtig und das möchte Jesus uns schenken. Was sagt er hier seinen Jüngern? Leute, mit der Liebe, mit der ich euch geliebt habe. Ich habe vor einiger Zeit mal gehört, dass Schüler ein Schimpfwort verwenden. Jetzt müsst ihr Schüler mir mal sagen, ob ihr das kennt. Und zwar MOF. M-O-F. Habt ihr schon mal gehört? Das heißt, die Buchstaben stehen für Menschen ohne Freunde. Wie fies muss man denn sein, um sowas zu erfinden? Also die schwierigen Schüler, die Außenseiter, das sind MOFs, also Menschen ohne Freunde, also so im Spaß. Nee, selbst im Spaß sagt sowas nicht. Ich denke zwei Dinge dabei. Das erste ist natürlich, wenn du auf Moffs triffst, dann wird Jesus dich immer aussenden, diesem Menschen ein Freund zu sein. Das möchte ich dir gleich mal sagen. Wer da mitmacht, der verrät den Geist der Liebe. Aber das andere, was ich auch denke, wir dürfen nicht als Christen unterwegs sein und am Ende von uns selber denken, dass wir Moffs sind. Weil wir nicht kapiert haben, dass Freundschaft und Gemeinde uns Freude geben soll. Das ist eine Mahnung an seine Jünger. Die hatten immer nur Arbeit und Dienst im Kopf. Und Jesus sagt, Leute, die Freude ist wichtig. Und die kommt aus Freundschaften. Jetzt habe ich mich wieder zu lange aufgehalten. Wir kommen zum dritten. Der dritte Punkt. Jetzt redet Jesus vom Kern der Freundschaft. Und das kann ich auch euch ganz einfach so sagen, weil es hier so klar beschrieben wird, um was es geht. Jesus sagt, Leute, wenn ihr Freundschaft erleben wollt, müssen wir jetzt über den Kern sprechen. Der Kern ist, dass jemand aus Liebe etwas hingibt. Zu uns kam Freundschaft durch ein Opfer. Nämlich durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, als wir noch seine Feinde waren, nicht seine Freunde. Und er hat damit für uns für alle Zeiten festgelegt, wie das mit der Freundschaft, die im Himmel geschlossen wird, funktioniert, mit der Freundschaft im Heiligen Geist. Nämlich wir sind inspiriert und angetrieben von der Liebe. Und wir investieren etwas. Das ist der Gedanke der Eucharistie. Wir geben etwas, schenken etwas, ohne zu wissen, ob wir dafür etwas wiederbekommen. In Vorleistung. Einfach um der Liebe Gottes willen. Und in dem Moment, wo wir das tun, da beginnt die Freundschaft Gottes Raum zu greifen. Und das ist es, was Jesus hier auch seinen Jüngern sagt. Ja, er gebietet es ihnen. Ich habe kurz gedacht, naja, kann man die Liebe und die Freundschaft gebieten? Jetzt muss ich euch sagen, ja, das kann Jesus hier. Er gebietet uns das, weil er sagt, wenn ihr überhaupt irgendetwas mit Freundschaft anfangen wollt, wenn das klappen soll bei euch, dann müsst ihr in meiner Liebe bleiben. Das ist die Voraussetzung. Denn wenn die Rebe am Weinstock bleibt und die Energie der Freundschaft, der Liebe fließt, dann seid ihr auch in der Lage, andere Menschen so zu lieben. Und jetzt schaut euch mal das Leben von Jesus an. Wisst ihr, welche Freunde er hatte? Also Matthäus 11, Vers 19 heißt es, er wurde ein Freund der Zöllner und der Sünder. Wie ist das möglich? Also wir suchen unsere Freunde immer nach anderen Kriterien aus. Jesus hätte gute Gründe gehabt, sich die frommen Leute zu holen. Warum ist das so kennzeichnend für ihn geworden? Weil die Liebe, die in ihm wirkt, dazu ihn angetrieben hat, die Gräben, die uns Menschen trennen, zu überwinden. Das Urteil über Menschen zu überwinden. Und durch dieses Opfer entstanden Freundschaften von Ewigkeitswert. Diese Leute, diese Freundschaften von Ewigkeitswert, davon erzählt das ganze Neue Testament. Und das finde ich so wunderbar. Und jetzt sind wir auch wieder da an der Stelle, an der Reihe. Die Freunde, zu denen Jesus hier redet, das sind ja Leute, die werden ihn in Gethsemane verraten. Da werden sie einschlafen. Sie werden ihn dann später am Kreuz, werden sie ihn verraten und abwesend sein. Sie werden ihn verleugnen. Deswegen ist aber Jesus nicht weniger ihr Freund. Er liebt sie. Und er setzt sein Leben für sie ein. Und der Urgrund aller Freundschaft liegt in dieser freiwilligen Hingabe. Es hat mal ein Pastor ein Seminar durchgeführt in einer Gemeinde und da ging es um ganz andere Dinge als Freundschaft oder die Liebe. Und dann hat man ihn am Ende um eine Einschätzung gebeten über die Gemeinde. Wie er denn die Situation einschätzt, wo er denkt, wo die Schwierigkeiten der Gemeinde liegen. Nur im kleinen Kreis, ein paar Leute aus der Gemeindeleitung. Und da hat er zu ihnen Folgendes gesagt. Er hat gesagt, vergessen wir mal mein Thema. Ihr müsst an eurer Kernmarke weiterarbeiten. Er hatte festgestellt, dass dieses Grundprinzip der Liebe nicht mehr aktiv war. Dass es sehr viel Egoismus in der Gemeinde gab. Und sehr viel nur auf die eigene Seite gucken. Und das reicht natürlich nicht aus. Jetzt kommt der vierte Aspekt, das Privileg der Freundschaft. Jesus sagt hier, ihr seid meine Freunde, wenn ihr eben tut, was ich euch sage. Nun könnten wir diese Aussage falsch verstehen. Als ich das zum ersten Mal so wahrgenommen habe, diese Bibelstelle, habe ich gedacht, das klingt ein bisschen wie auf dem Kinderspielplatz. Also wenn du so einen Freund hast, ne, ich hatte in meiner Kindheit solche Freunde, du bist mein Freund, wenn du tust, was ich dir sage, dann solltest du vorsichtig sein. Das Gebieten, das ist doch gerade der Tod der Freundschaft. Die Freundschaft lebt ja von der Freiheit. Aber jetzt bitte ich euch, dass ihr diesen Satz mal etwas anders betont. Und zwar folgendermaßen. Ich glaube, dass Jesus hier sagt, Leute, wenn ihr in dieser Liebe, von der ich eben und Jesus davor erzählt hat, wenn ihr in dieser Liebe bleibt, dann seid ihr meine Freunde, nicht mehr meine Diener oder Sklaven. Da liegt die Betonung. Dann seid ihr meine Freunde. Das heißt, immer da, wo mit solch einer Liebe Gemeinschaft gebaut wird, in der Jugend, im Seniorenkreis oder wo wir auch immer sind, da ist Jesus sofort begeistert dabei. Sofort. Da schlägt sein Puls. Wo mit so einer Liebe geliebt wird, da werden Freundschaften gebaut. Und darauf liegt, glaube ich, hier auch so ein Stück der Betonung. Jesus will nicht sagen, nur wenn dann, sondern er will sagen, wenn ihr so liebt, bin ich euer Freund. Und ihr werdet mich erfahren und die Freude der Freundschaft erfahren. Und jetzt erklärt uns Jesus nochmal, wo bei uns frommen Leuten, auch bei seinen Jüngern hier das Problem liegt. Er sagt nämlich, Leute, ihr seid nicht nur Diener. Ihr seid nicht nur Sklaven. Da gibt es wichtige Unterschiede und das ist wichtig, dass ihr das als Christen versteht. Einen wichtigen Punkt hier nennt Jesus direkt. Ich bin mir sicher, er hat bestimmt noch ein paar mehr genannt. Wir könnten noch welche ergänzen. Aber der eine ist, er sagt ihnen, Leute, ein Knecht, der weiß immer nur, was für ihn wichtig ist. Würde ein Chef würde heute auch seinem Angestellten nicht die ganzen Finanzen darlegen und ihn über alle Dinge informieren, die sind ja gar nicht relevant für den Knecht. Der ist ja nur ein Knecht. Aber Jesus sagt, Leute, ihr merkt, ich habe euch alles gesagt. Ich habe euch von meinen Schmerzen erzählt, von meinem Leiden erzählt. Ich habe euch gesagt, dass Nachfolge ein riesiger Reichtum bedeutet, aber auch hart sein kann. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Daran seht ihr, dass ihr viel mehr für mich seid, als einfach nur ein paar Knechte. Sondern ich selber, ich werde mein Leben für euch da auf der Schanze, auf Golgatha werde ich mein Leben geben. Nicht wie viele Staatsmänner und große Männer der Welt vorher es gemacht haben. Bei denen war es andersrum. Die haben andere für sich sterben lassen. Ich könnte euch aber noch ein paar mehr Unterschiede nennen, die für uns ganz wichtig sind. Vielleicht bist du nämlich ein Diener. Hast du die Mentalität eines Dieners? Das freut Jesus. Also wenn wir Leute sind, die auch was einsetzen wollen, die uns engagieren wollen für Jesus, das ist super. Aber es gibt ein paar Gefahren. Ein Knecht zum Beispiel erscheint immer nur zur Arbeit. Ist immer nur Arbeit. Aber ein Freund erscheint, um Gemeinschaft zu haben. Müssen sich alle Mitarbeiter und auch Pastoren hinter die Ohren schreiben. Hast du Freundschaftszeit mit Jesus oder geht's immer um irgendetwas? Willst du immer irgendetwas tun? Ein Knecht hat seinem Herrn zu dienen und hat nicht die liebevolle Aufmerksamkeit, das persönliche Interesse seines Herrn. Das ist so in uns drin. Wir verstehen gar nicht, wie sehr es Jesus um uns geht. Wer hat wem die Füße gewaschen? Petrus, Jesus? Wir möchten Jesus gerne immer die Füße waschen, weil wir meinen, das ist doch so richtig rum. Und Jesus musste Petrus fast die Schüssel aus der Hand nehmen. Er konnte es nicht aushalten, als Jesus ihm die Füße gewaschen hat. Versteht ihr, ihr seid keine Knechte mehr. Ihr seid Freunde von Jesus. Ihr müsst euch die Füße waschen lassen. Ein Knecht hat doch keine eigene Geschichte, denken wir. Um den geht's doch gar nicht. Und nun sehen wir bei Jesus, dass er alles getan hat, damit wir eine Geschichte haben. Er schreibt unsere Geschichten. Ach Leute, ich könnte euch noch so viel erzählen. Das alles soll nur der einen Sache dienen, dass ihr kapiert, dass ihr keine Knechte seid. Ihr seid keine Sklaven, sondern ihr seid Freunde Gottes. Ja, noch viel mehr, wir könnten Paulus aufschlagen, wir sind Kinder Gottes. Aber heute geht es um diese Freundschaft, wir sind Freunde Gottes und zwar eines dienenden Königs. Ich habe von Ludwig dem 14., dem Sonnenkönig, gelesen, dass er auch die sogenannten Freunde immer um sich versammelt hat. Wisst ihr, wer das war? Das war eine Gruppe von Bediensteten, die ihn vom Moment des Aufwachens an bis zum Schlafengehen begleitet haben. Standen um sein Bett, wenn er aufwachte, wenn er auf Toilette ging, haben ihm alles Mögliche angereicht. Diese Leute nannte er seine Freunde, aber sie waren seine Bediensteten und nichts anderes. So ist Jesus nicht. Sondern Jesus ist unser Freund. Und jetzt ganz zum Schluss habe ich die Jünger vor Augen, wie sie denken, oh Mann, oh Mann, oh Mann, lieber Jesus, jetzt hast du uns was gesagt, was Freundschaft bei dir bedeutet. Und wir spüren, das schaffen wir ja gar nicht. Wie sollen wir denn mit dieser Liebe andere Leute lieben? Oder wie sollen wir dich lieben? Wie sollen wir fähig sein zu einer solchen Freundschaft? Das funktioniert doch nicht. Da setzt du Maßstäbe, die gehen zu weit. Und jetzt sagt Jesus ihnen Folgendes. Er sagt, ihr Lieben, dann habt ihr es immer noch nicht ganz verstanden. Ihr könnt das nicht ohne mich tun. Johannes 15, die Verse davor. Ich der Weinstock, ihr die Reben. Ihr könnt das nicht alleine tun, sondern ihr müsst es in der Kraft des Heiligen Geistes tun, in der Verbindung zu mir. Ihr müsst euch klar machen, ihr habt mich nicht erwählt zum Freund. Und ihr könnt auch nicht mit eurem Gehorsam dafür sorgen, dass wir Freunde bleiben, sondern ich habe euch erwählt und ich habe euch gesetzt. Ich habe euch gesetzt wie ein Ziegelstein in der Mauer. Ich habe euch gepflanzt wie einen Baum. Ich habe euch deponiert wie eine Geldsumme. Ist alles drin in diesem griechischen Wort hier. Da ist alles schon drin, was ihr braucht von mir, damit ihr, wenn ihr an mir bleibt, diese Prinzipien der Freundschaft leben könnt. Das ist einfach diese wunderbare Tatsache, die wir nur entgegennehmen können als unverdientes Geschenk der Gnade. Und jetzt zum Schluss komme ich nochmal auf das Instrument zu sprechen. Ich weiß, dass man sich wie so ein altes Instrument fühlen kann. Mit Löchern und mit Kerben und mit Macken, da ist kein Ton mehr gerade. Und auch manche älteren Geschwister, die kämpfen damit. Wenn man gar nichts mehr leisten kann für Jesus, geschweige denn für Freunde. Und dann bist du als Instrument an irgendeiner Ecke abgestellt und dann fragst du dich, was denn jetzt noch bleibt, ohne dass man weggeworfen wird. Und jetzt möchte ich dir was sagen. Niemals darfst du so etwas von Gott denken, dass er dich so sieht. Niemals. Das ist nicht nur so dahingesagt. Das ist wirklich wahr. Er ist unser Freund. Er ist dein ganzes Leben an deiner Seite gewesen und er wird auch in Zukunft mit dir gehen. Er kennt deine Lebensgeschichte genau. Er kennt jedes eurer Kinder beim Namen. Jeden Schmerz kennt er. Er war bei allem dabei und du bist immer noch ein Instrument, mit dem er seine Melodien spielen möchte. Und wenn Eric Clapton an der Gitarre ist, dann ist es egal, ob die Gitarre eine Macke hat. Sondern die größten Hits in der Weltgeschichte wurden auf alten Instrumenten geschrieben. Und die größte Kraft ist durch zerbrechliche Menschen in die Welt gekommen, weil sie sich haben Jesus zur Verfügung gestellt haben. Und dazu lade ich dich ein, dass du diesem Freund begegnest. Wir hätten eigentlich heute ein Lied singen müssen, Uli. Welches ist es natürlich auch? Welch ein Freund ist unser Jesus? Und das hat ein Mann geschrieben, der in seinem Leben weit, weit weg gewesen ist von der Wahrheit, weit, weit weg gewesen ist von Gerechtigkeit. Er hat in seinem Leben viele schlimme Dinge getan. Er hätte gut auch eigentlich zu diesem Text gepasst. Er war Sklavenhändler. Und dann hat er erfahren, wie so ein Wrack wie er, wie es in der Liedstrophe heißt, geliebt und angenommen wurde von Jesus. Und selbst dieses kaputte Instrument wurde dann zum Resonanzkörper für die gewaltige Melodie der Liebe Jesu. Daran glauben wir. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für die Kraft der Freundschaft. Ich danke dir für deine Freundschaft, Herr, die so viel Freude in unser Leben bringt. Und ich möchte dir danken, Herr, dass wir für dich niemals alte Instrumente sind, die du wegtust, sondern du wertschätzt uns und du liebst uns. Aber wir wollen auch hören, dass wir berufen sind, Herr, solche Freundschaften auch mit anderen zu bauen. Und du siehst ja unsere Armut. Wir schaffen das oft als Christen noch nicht mal untereinander. Wir enttäuschen uns da manchmal gegenseitig sehr. Geschweige denn, dass wir die Menschen dieser Welt so lieben. Aber wir haben es heute verstanden. Wir können es nicht allein. Wir können es nur in dir, durch Zeit mit dir. Und das wollen wir machen, Herr. Wir wollen Zeit mit dir verbringen, mit unserem Freund. Amen.